Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir sind schon wieder da. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind gerade richtig im Trouble. Ich komme nämlich gerade vom Brillenfachgeschäft.
Ich bin nicht in Trouble. Ich habe hier einfach nur gewartet und die Aufnahme, das kann man jetzt sagen, startet mit erheblichen Verspätungen. Also wie man es eigentlich nur von der Deutschen Bahn kennt. Wir sind eigentlich die Deutsche Bahn.
Ja, wir sind die Deutsche Bahn.
Und der Podcast ist der Cappuccino, der da auch angeboten wird, der Filterkaffee.
Und wir sind die Deutsche Bahn, also wir sind auf jeden Fall zweite Klasse und dann da die Plätze beim Gepäck, wo man zwischen diesen Stangen hocken muss, auf den Krümeln, auf dem Teppich.
Ja, oder die Plätze direkt an der Tür, wo die Tür immer auf und zu geht, wenn man mal kurz einen Ellbogen raushält.
Die scheiß Schiebetür. Das ist wirklich am nervigsten. Aber ich werde jetzt nicht der Podcast sein, der sich über die Bahn lustig macht. Das ist auch ein bisschen langweilig. Was wir aber ganz dringend jetzt besprechen müssen, ist die Tatsache, dass das jetzt unsere letzte Folge vor unserer kurzen Pause von 2 Wochen ist. Denn wir werden 2 Wochen eine Auszeit nehmen von diesem Podcast und der Podcast auch von uns. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen chillaxen, Leute. Das ist auch eine Selbsterhaltungsmaßnahme. Ja. Damit wir auch die Qualität des Podcasts beibehalten können, muss man einfach ab und zu mal sagen, adios amigos.
Ja, die durchschnittliche Qualität müssen wir beibehalten. Und ich möchte nochmal sagen, an 2 Dienstagen kommt keine Folge. Am 14.02. kommt wieder eine Folge. Weil manchmal gibt es die Verwirrung, wenn wir sagen, 2 Wochen Pause, denken die Leute, es fällt nur eine Folge aus. Weil von jetzt bis zum nächsten Dienstag ist ja eine Woche und danach ist wieder eine Woche.
7 im Sinn.
Verstehst du dieses mathematische Ding mit den
A beautiful mind.
Mit den Laternen und den Abständen dazwischen? Also 2 Wochen Pause bedeutet 2 Folgen fallen aus.
2 Folgen fallen aus und am 14.02. sind wir wieder zurück. Die Folge am 14.02. ist dann wieder da. Wir sind davor, also nach jetzt und vor dem 14.02. sind wir weg, um das nochmal klarzustellen.
Ist das 14.02.? Ist das nicht Valentinstag?
Können wir da nicht spezial.
Kai Pflaume einladen, der irgendwie uns nochmal irgendwie verkuppelt mit Leuten oder so.
Der uns an TikTok ranführt.
Der uns mit diesem Metall-Aluminium-Karawan entführt und dann unseren TikTok ranführt.
Dieser scheiß Karawan der Liebe.
Ja komm, nur die Liebe zählt. Das ist auch eine ganz alte Referenz.
Lass mal's. Aber was ich sagen wollte, ich komm ja vom Brillenfachgeschäft. Und ich muss jetzt mal wirklich sagen, also.
Ist das der Grund, warum wir jetzt hier so verspätet?
Ja, ich werde es ja jetzt erörtern. Ja. Ich werde erörtern, was vorgefallen ist. Also, man muss ja sagen, wenn man das Gefühl hat, die eigenen Augen lassen nach. Man sieht nicht mehr alles. Man erkennt seinen Partner nicht mehr.
Inwiefern meinst du, lassen nach, dass sie rausfallen?
Ja, sie werden langsam so locker im Augapfel. Aber dann möchte man ja am liebsten einen Sehtest machen und gucken, wie viel schlechter sind sie denn geworden? Brauche ich eventuell eine neue Brille? Brauche ich neue Gläser? So, ich bin ja Brillenträgerin oder beziehungsweise Kontaktlinsenträgerin und mir ist aufgefallen, dass selbst mit Brille und Kontaktlinse konnte ich abends vor allem im Auto gar nichts mehr sehen. Ich will niemanden beunruhigen, aber ich habe nichts gesehen auf der Autobahn, wenn ich gefahren bin. Auf jeden Fall gibt es ja 2 Möglichkeiten, wenn man einen Sehtest machen will. Nämlich entweder du gehst in ein Brillenfachgeschäft, da ist der Sehtest gratis, beinhaltet aber auch immer eine darauf folgende Beratung mit einer mitarbeitenden Person, die einem Brillen aufsetzt und sagt, das passt nicht so zu Ihnen, das passt super. So, da habe ich keinen Bock drauf. Die 2. Möglichkeit ist, man geht in eine augenärztliche Praxis. So, da kriegt man aber keinen Termin als normaler Mensch, beziehungsweise erst in 3 Jahren und dann sind ja meine Augen noch viel schlechter, dann finde ich ja nicht mal den Weg zur Praxis. Das ist ja das 2. Problem. So, dann bleibt einem also nichts übrig. Und ich finde halt, was ich persönlich so unmöglich finde und ich finde, das sollte es geben, es gibt nicht die Möglichkeit, in einem Brillenfachgeschäft zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt hier für 20 Euro einen Sehtest und dafür muss ich aber auch keine Brille kaufen. Das ist die Option, die fehlt. Und die wissen das ganz genau, also, warum die das machen.
Ist das so, man kann so einen Sehtest machen bei den OptikerInnen, aber die geben dann die Daten nicht raus oder wie? Und dann musst du deine Brille, also du kannst jetzt nicht bei Optiker XY hingehen und dann zu Optikerin Z und da eine Brille kaufen.
Ja, genau, das wollen die natürlich vermeiden. Und deswegen ist es quasi unmöglich, einen Sehtest zu machen und dann zu sagen, geben Sie mal die Werte, ich will gar keine Brille hier kaufen, ich gehe wieder nach Hause. Man kann das nicht machen. Das heißt, mitgehangen, mitgefangen. Du bist bist dann in diese Beratung auf einmal involviert, obwohl du genau weißt, ich will eigentlich nur bei Mr. Spex oder irgendwo anders von diesen 1000 Millionen Thielmann, Seiten günstig Kontaktlinsen kaufen. Ich will gar keine neue Brille. So. Und dann ist man plötzlich in dieser unangenehmen Situation. Aber ich muss den Test machen. Ich habe keine augenärztliche Praxis gefunden, wo ich einen Termin bekommen hätte.
Also du würdest lieber für diesen Sehtest, für diesen kostenlosen Sehtest 20 Euro bezahlen, ja, damit du die Daten dann mitnehmen kannst und genau, dahin gehen kannst, wo du willst,
ich
anstatt
will
dann da eine Beratung
nur, genau,
in Kauf zu nehmen.
Ich will doch einfach nur wissen, was ist meine Sehstärke. Ich will doch nur meine Dioptrien wissen. Mehr will ich doch gar nicht. So, und jetzt kannst du mal raten, was passiert ist. Ich bin jetzt hier zu Hause und ich habe heute 3 Brillen gekauft.
Was?
Ich habe 2 normale Brillen und eine Sonnenbrille gekauft.
Aber so eine Brille ist doch mega teuer.
Was, ich habe einen Package-Deal bekommen. Je mehr Brillen du kaufst, desto günstiger.
Oder hast du noch mal die alte Stärke genommen und dann kannst du 2 Brillen übereinander anziehen? Hast du dann was gespart?
Nein, ich habe diesen Sehtest gemacht. Und das Interessante ist, ich habe vorher online gebucht, nur den Sehtest habe ich gebucht. Man konnte auch noch eine Beratung buchen. Die habe ich nicht gebucht, in der Hoffnung, dass ich dann einfach nach dem Sehtest gehen darf. Dann habe ich den Sehtest gemacht und ich habe schon gemerkt, die hat mir nicht die Dioptrien gesagt. Ich habe dann so versucht, das rauszufinden, habe dann gesagt, ja, wie viel schlechter sind denn jetzt meine Augen geworden? Da hat sie nur so schwammig geantwortet und dann ging es auch dran. So, dann würde ich jetzt mal mit dir nach vorne ins Ladengeschäft. So, vielleicht findest du ja schon was, was dich anlacht. Und ich dachte so, ja, die Tür lacht mich an. Die Eingangs.
Aber das ist schon interessant. Eigentlich wirklich fast das letzte Geschäft, wo man ein Produkt kauft, ein physisches Produkt, wo man noch eine Beratung aufnehmen muss.
Das ist einfach Drini unfreundlich as fuck. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Drinis mit schlechten Augen zu Hause sitzen und keinen Bock haben, ins Optiker-Fachgeschäft zu gehen und da sich was andrehen zu lassen. Ich will's ja, in meinem Fall hatte ich jetzt Glück, dass die Brillen mir wirklich gefallen haben. Aber je nachdem, zu welchem Geschäft man geht, gibt es auch einfach wahnsinnig viele hässliche Brillen. So, und da kommen wir zum nächsten Problem. Und zwar, also ich muss sagen, die Optikerin war extrem nett, extrem kompetent. Ich habe mich schon wohl gefühlt bei ihr, ja? Das Problem ist, es gibt ja diesen Trend, was heißt Trend, seit ein paar Jahren schon, mit diesen sehr dünnen Metallbrillen. Sehr filigran, aber sehr große Gläser.
Du meinst die Streberbrille?
Ja, genau, die klassische Streberbrille. So, ich habe ein wahnsinnig großes Problem mit filigranen Dingen in meinem Gesicht. Das ist einfach, machen wir es sich vor, ich habe ein sehr großes, sehr rundes Gesicht. Ich kann keine filigrane Streberbrille anziehen. So, das Problem ist, die Optikerin, die mich beraten hat, hatte exakt diese Streberbrille auf. Und sie wollte mir unbedingt dieselbe Brille aufsetzen, wie sie auf dem Kopf hat.
Ach, Scheiße.
Und dann habe ich wirklich da so einen ganz großen Bogen um diese Ecke gemacht mit diesen Streberbrillen und habe mich extra immer zu ihr gesagt, ich brauche ja was Großes für mein Tomatengesicht. Ich brauche was Großes. Ich mag ja diese großen, ich mag auch Kunststoff, habe ich dann immer wieder gesagt. Und dann irgendwann hat sie gesagt, so, ich muss Ihnen jetzt immer, ich warte schon die ganze Zeit, aber ich muss Ihnen jetzt mal diese Brille hier aufsetzen. Und ich schon so, oh nein. Und es ist auch noch exakt das gleiche Modell, was sie auf hatte. Hat sie es mir aufgesetzt. Ich habe das im Spiel gesehen. Ich dachte so, nein, 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 das ist schrecklich, schreckliche Brille, hässliche Brille. Und dann kannst du natürlich nicht sagen, also diese Brille gefällt mir gar nicht, weil die hatte die ja auf. Und dann habe ich so gesagt, naja, also ich habe so das Gefühl, dass diese ganz filigranen Sachen in meinem Gesicht nicht so gut, da nicht so gut zu passen. Und dann hat sie auch so komisch geguckt, konnte sie gar nicht verstehen, weil sie fand, dass die Brille mir super steht. Sie fand, das war das tollste Modell offensichtlich, weil sie hat sich auch selber gekauft. Und das war eine unangenehme Situation.
Ja. Manchmal gibt es auch so Situationen, das kenne ich irgendwie von Leuten, die dann irgendwie vielleicht mal was renovieren oder so oder irgendwie im Bad was neu machen. Dann müssen die ein neues Becken oder neue Armaturen oder irgendwie neue Fliesen oder sowas auswählen. Und dann wird dann gesagt, ja, die habe ich auch zu Hause, die Armatur. Und da denke ich mir immer, das ist nur so ein Verkaufsargument, damit das irgendwie vertraulicher wirkt und vertrauenserregender. Aber sie hat ja noch nicht mal gesagt, also ich musste ja auch nicht sagen, dass sie dieselbe Brille zu Hause hat. Sie hat sie ja gerade auf der Nase.
Die ist mir ins Gesicht gesprungen, die scheiß Brille.
Naja, verstehe. Aber du hast sie dann nicht genommen?
Ich habe sie nicht genommen. Ich habe dann wirklich versucht zu erklären, dass das mit meiner Gesichtsform zusammenhängt. Sie war natürlich eine ganz zierliche, schlanke Person. Denen stehen natürlich solche Brillen. Mir persönlich gefällt es einfach nicht in meinem Gesicht. So habe ich dann versucht zu kommunizieren. Mhm. Ich finde, zu mir passt es nicht.
Also gehe ich der Annahme recht, dass du die alte Brille auch gar nicht mehr benutzen kannst.
Nein,
jetzt, weil neue.
Nein, die ist wirklich zu schwach. Aber ich muss sagen, ich hatte erwartet, dass meine Augen viel, viel schlechter geworden sind. Also die Frau hat auch gesagt, dafür, dass ich das letzte Mal vor 8 Jahren meine Stärke habe messen lassen, ist es fast gar nicht schlechter geworden. Aber es ist doch schon so viel schlechter, dass ich eine neue Brille brauche.
Mhm. Dann hast du
die genauen Werte weiß ich leider nicht, weil die wurden mir nicht gesagt.
Aber warum 3 Brillen?
Naja, also das sind, es war jetzt kein mega teures Optikergeschäft, sondern eher so eine günstige, schnelle Sache.
Verstehe. Und dann so 2 für 3 und so, und dann und da kriegst du noch eine Sonnenbrille und das Lederetui dazu.
Ja, genau. Und dann hatte ich auch noch einen Instagram-Code von einer Influencerin, habe ich nochmal 15% on top gekriegt. Und dann habe ich im Endeffekt nur die zwei günstigeren Brillen bezahlt, die eigentlich so viel wie eine normale Brille bei einem teuren Optiker kosten. Und habe noch eine 3. oben drauf bekommen. Also wenn das mal kein Deal ist, oder? Ja. Dafür, dass ich keine Brille kaufen wollte in dem Laden.
Was ich mich frage, wenn man jetzt einen Sehtest machen muss, da muss man ja immer da hingehen, ne?
Ja.
Was ist aber, wenn du jetzt eine Person bist, wo man sagen kann, der hat es jetzt vielleicht auch ein bisschen verspielt, irgendwo hinzugehen? Sagen wir jetzt mal Prinz Harry. Der hat jetzt Schwierigkeiten, irgendwo hinzugehen. Oder Royals eigentlich insgesamt. Oder der Papst oder so. Gehen die dann auch zu Brille Fielmann und dann lassen sich da am Tisch ziehen, weil sie den Sehtest gratis machen, aber dann dafür eine Beratung müssen? Was macht man als Royal?
Also ja, das ist eine gute Frage, weil also bei ÄrztInnen ist ja auf jeden Fall so, dass sie sich kommen lassen. Die haben ja ihre Privatleute, die dann einfach aufs Grundstück kommen. Aber die Frage ist auch, gibt es überhaupt PrivatoptikerInnen?
Wahrscheinlich private AugenärztInnen. Wahrscheinlich.
Ja, aber die können ihnen ja dann keine Brille verkaufen.
Das stimmt.
Die müssen ja auch die Brille mal anprobieren und so. Also, denkst du, Prinz Harry geht dann irgendwie zu Ace & Tate in London und dann kommen so 400 Paparazzi vor den Laden und dann kann er aber beim Sehtest nichts mehr sehen, weil die Blitze so grell sind. Ja, aber das ist doch noch eine gute Frage. Vor allem, man weiß ja immer, also Stars, Megastars haben private ÄrztInnen, private MasseurInnen, PhysiotherapeutInnen, das komplette Programm.
So? Ist das wirklich so? Es wirkt ja immer so, als wären die dann 24/7 da vor Ort. Man denkt immer so, die gehören dann zur Crew, dass man da dann privaten Friseur hat. Die kommen doch auf Abruf.
Die kommen auf Abruf, aber die kommen sehr oft auf Abruf. Also so wie ich das mitbekomme, zum Beispiel von Lady Gaga, die hat immer ihren Physiotherapeuten dabei. Oder Metallica, die haben auch immer ihre MasseurInnen dabei, die dann die Liege aufklappen im Backstage. Die sind halt, glaube ich, immer, wenn sie auf Tour sind die immer dabei, komplett. Die gehören zur Crew.
Ja, auf Tour schon. Aber ich meine, Prinz Charles ist ja jetzt nicht auf Tour, oder? König Charles.
Naja, König Charles ist eigentlich schon auf Tour. Der geht ja immer irgendwo
stimmt.
Hände schütteln. Aber meinst du, Lady Gaga hat auch einen persönlichen Optiker dabei auf der Tour? Dann jeden Tag einmal die Augen?
Ja, Lady Gaga kann man ja schon auch als Fan des Nasenfahrrads bezeichnen, oder?
Ja.
Sie trägt ja auch gerne mal ein exorbitantes Gestell.
Ja, so wie Elton John.
Ja.
Elton John hat 100 pro einen persönlichen Optiker.
Ja, auf jeden Fall, oder? Der hat doch unten noch eine Glasschmiede, eine Glashütte, die ihm die Gläser selber macht, oder? Ja. Der hat eine eigene Brillenfabrik.
Ja. Ich glaube, der Optiker von Elton John hat so ein kleines Häuschen auf seinem Grundstück, wo er selber wohnt.
Hey, vielleicht, er macht jetzt gerade eine Abschiedstournee, ne? Vielleicht wird er Optiker. Vielleicht wird er Optiker.
Ich glaube, die Fenster von Elton Johns Villa sind alle aus Brillenglas. Und zwar getönte Brillengläser.
Ja, vielleicht werden wir demnächst Elton John in der Breitestraße Köln sehen, irgendwie im Fielmann stehen und macht da Beratung. Ja,
aber ich habe jetzt mal eine Frage. Angenommen, ich würde jetzt mein Fenster im Schlafzimmer mit einem Brillenglas ausstatten, mit meiner Dioptrien, könnte ich dann ohne Brille da durchgucken und ich würde mega gut sehen. Wenn das so wäre, dann müsste ich ja einfach alle Fenster so ausstatten und müsste zu Hause nie mehr Brille tragen.
Ja, aber das wird die Lösung für König Charles sein. Ich habe den noch nie mit einer Brille gesehen. Der wird
doch ein Riesenfenster.
Ey, die Paläste sind alle mit den Brillengläsern von König Charles wahrscheinlich ausgetauscht worden.
Was meinst du, warum die immer so große Fenster in ihren Autos haben, wenn die mit diesen schwarzen Autos mit den Riesenscheiben. Das sind Brillengläser.
Ja, Sonnenbrillengläser in schwarzen Fenstern im Autos. So muss es sein.
Wir haben das all die Jahre falsch verstanden.
Aber können eigentlich Royals, müssen ja immer irgendwie eine Welttour machen, müssen sie irgendwie wieder Ex-Kolonien
besänftigen,
die Wogen glätten, wo eigentlich auch gar nichts mehr zu glätten ist. Kann man sich hier auch nicht einfach einschließen? In der Hütte da, wo die wohnen. Die wohnen ja auch nicht so im Schloss, habe ich jetzt gelernt, irgendwie.
Ja, das verstehe ich ja eh nicht. Die haben ja alles, was sie brauchen. Die sind ja auf diesen riesen Grundstücken. Also das heißt ja immer Palast, aber zu dem Palast gehören natürlich noch ganz viele andere Häuser. Und die wohnen ja dann in so Cottages, also relativ kleine Steinhäuser. Also ganz ehrlich, wenn ich da in der Familie wäre und würde in so einem Cottage wohnen, ich bräuchte nichts mehr. Ich würde mir alles kommen lassen. Lieferando, Optiker, alle würden aufs Grundstück kommen. Mich würdest du draußen nicht mehr sehen. Mich würde kein Paparazzi finden. Ich würde nicht von der Presse verfolgt. Ich wäre in meinem Cottage in Frogmore und hätte da meinen Frieden und würde durch mein Brillenfenster gucken in der Küche.
Ja, es ist auch ein Problem, wenn man in einem Schloss wohnt und nicht in einer Burg. Weil in der Burg ist das eine Verteidigungsmaßnahme mit einem Zaun, also mit einer Burgmauer. Und da kann man sich gut drin verstecken. Ich war mal, als ich noch im Museum gearbeitet habe, da gab es so einen, den Posten am Eingang. Und da musste man immer die Rucksäcke und Schirme kontrollieren. Da musste man halt die Leute ermahnen, dass man nicht mit dem Schirm rein darf, wegen dem Boden Rucksack und alles so. Gab es immer die großen Diskussionen. Aber manchmal war auch nicht so viel los. Und dann sind auch Leute einfach auf dem Innenhof des Schlosses rumgelaufen. Da muss man sich vorstellen, da gibt es ganz viele Häuser mit Eingängen, also kleine Gebäude. Und da habe ich mal einen beobachteten Typen, der so mit zwei Kindern, ist ja einfach so in den Raum rein, in so eine Abstellkammer. Ich wusste auch gar nicht, was da drin ist, ehrlich gesagt. Ich wusste nur, dass der Hausmeister, weil Schloss hat auch einen Hausmeister, der muss da immer rein. Da waren so Geräte drin und so Laubgebläse und sowas. Und dann ist der einfach rein mit seinen Kindern und ich dachte so, oh ja, ja, jetzt muss ich eigentlich, jetzt bin ich hier gefordert, jetzt kommt's Hammer.
Was ist schnell
da,
weg.
Das ist das, wovor ich immer Angst hatte bei der Besucherdienstschulung, dass ich da mal auf jemanden zugehen muss. Weil normalerweise konnte ich immer nur reagieren, wenn jemand kommt mit dem Schirm und dann, Entschuldigung, der Schirm. Aber da müsste ich ja wirklich auf jemanden zu, ich konnte es gar nicht zuordnen. Und dann ist der da, hat der Sachen abtransportiert und dann bin ich dann doch hin und habe gefragt, ja, was er hier macht. Dann wurde er direkt so ein bisschen grantlich, weil ich habe ihn da offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt und er hat gesagt, warum, ich darf hier rein, ich bin der Schmied, ich bin der Hofschmied. Und dann habe ich keine Fragen gestellt, weil ich dachte, ja gut, Schmied, wusste ich gar nicht erstmal, dass es so noch Schmiede gibt hier. Und dann einen Monat später ist der Groschen gefallen auf dem Mittelaltermarkt. Da war dann nämlich der Showschmied auf dem Mittelaltermarkt. Und der hat sich da wirklich, wirklich auch wieder rein in seine Rolle gegeben. Also der ist auch abseits vom Mittelaltermarkt, ist er der Hofschmied. So, für sich. Es gibt aber keinen Hofschmied.
Da frage ich mich auch, hat der vielleicht früher bei der Berufsberatung, so wie ich, wurde der vielleicht in die falsche Richtung gelenkt und man hat ihm gesagt, sie sollten Showschmied werden und dann hat er es einfach gemacht, ohne es zu hinterfragen, so wie ich Buchhändlerin werden sollte.
Ich frage mich auch, ob der wirklich Schmied ist. Ich glaube nämlich nicht. Das sind so Leute, die machen dann so Living History.
Die machen
History.
Einfach nur so, dass die Funken sprühen und die Leute so Ah und Oh machen, aber eigentlich...
Ja, ich stand dann relativ dicht bei ihm an diesem, ich musste dann Garderobe machen, das war mein Job, an diesem Mittelaltermarkt. Ich stand relativ dicht bei ihm und es ist auch immer sein Rauch vom Ofen in mein Gesicht gezogen. Es war ganz schrecklich. Ich habe wirklich gestunken am Ende des Tages. Und ich habe ihn schon beobachtet, ne? Und der hat den ganzen Tag an so einem Eisenstück rumgehämmert. Also ist nichts bei rausgekommen.
Ist das dann so ein Hufschmied oder ein Schmied normal?
Ja, ich glaube, er hat sein Feld erweitert. Wahrscheinlich ist er da so Freelancer-mäßig unterwegs, nimmt Aufträge aus aller Welt an.
Meinst du, er hat seine Kinder, die dabei waren, auch beschlagen an den Füßen und hat die so Hufe anmontiert? Ja, man muss ja üben, man muss ja in der Praxis bleiben. Wer rastet, der rostet.
Ja. Julia, du wärst also, wenn du jetzt Royal wärst, wenn du zu einer königlichen Familie gehören würdest, dann würdest du das Drini-Leben da, würdest du ausleben.
Bessere Voraussetzungen für ein Drini-Leben gibt es nicht. Wahnsinnig viel Geld. Alle Probleme können mit Geld und Einfluss gelöst werden. Und du kannst da in Ruhe in deinem Cottage Frogmore sitzen, kannst Sudoku machen den ganzen Tag, kannst essen, was du willst, kannst gucken, was du willst. Und wenn du nicht rausgehst, hast du auch keine Probleme. Dieser Job ist wie für mich gemacht.
Es gibt ja für so verschiedene Royal-Typen. Also es gibt die, die Militärkarriere machen, die fliegen dann Kampfhubschrauber. Oder es gibt auch so Jägerleute, ne?
Ja.
So König Charles ist so ein Jäger-Typ. Oder man kann auch so Typ Charity, White Savior in Afrika. Man mit der weißen Bluse geht man irgendwelche Menschen retten, die vielleicht gar nicht gerettet werden
William
wollen.
William und Kate.
Ja. Oder Skandal-Royal, auch in Deutschland öfters mal gesehen, so besoffen irgendwie an der Messe ranpinkeln und dann fotografiert werden und dann mit dem Schirm reinschlagen. So richtig, weißt du, einfach Skandale, falsches Karnevalskostüm.
Da sehe ich dich so ein bisschen. Der Skandal-Royal. Ja. Der Skandalgraf.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, auf Paparazzis, ich möchte nicht Gewalt verherrlichen, aber ich finde auf dem Paparazzi kann man schon mal reinschlagen.
Ey, ich finde ja, in Deutschland ist es noch so moderat im Gegensatz zu anderen Ländern, aber ich finde, was in den USA abgeht mit Paparazzi, was geht da ab mit den Rollern und so, verfolgen die einen so, ganz ehrlich. Ich finde, das legitimiert doch schon wieder Gewalt, weil das ist so ein gewaltvoller Eingriff in deine Privatsphäre.
Das haben wir auch schon mal besprochen. Ich glaube, ich habe es im Podcast Smartless gehört. Das ist so ein Ami-Podcast mit so Schauspielern. Und die haben ja erzählt, dass während der Pandemie wegen Masken und so, alle sind zu Hause geblieben, konnten die nicht mehr arbeiten. Ich würde mich jetzt interessieren, wie es jetzt ist, wieder ist, wo die Leute wieder ohne Maske rausgehen, ob die wieder einen Job haben.
Vor allem frage ich mich, was haben die denn dann während der Pandemie gemacht? Also die Fähigkeiten sind extrem schnell Roller fahren und extrem gut dabei mit einer Hand fotografieren. Also mit welchem Job musst du extrem schnell einhändig Roller fahren? Vielleicht so eine altmodische Pizza-Lieferdienstkette, wo du die Pizzen doch in der einen Hand halten musst und mit der anderen Hand fahren. Und zwar extrem schnell, bevor sie kalt wird an der frischen Luft.
Postbote eigentlich, oder? Zeitung rausschmeißen, Zeitungsverträger.
Ja, eigentlich perfekt.
Aber lass uns doch mal wieder eine Rubrik machen. Bubble Update haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Da geht es darum, in welcher Bubble wir uns gerade bewegen, was uns gerade beschäftigt, welche YouTube-Links wir offen haben, welche Wikipedia-Tabs wir geöffnet haben, was wir spielen, wo wir uns gerade thematisch drin bewegen. Und ich weiß, Julia, du spielst gerade ein Spiel und ich spiele auch gerade was und vielleicht können wir mal darüber sprechen, wenn du Lust hast.
Yes.
Ja, dann würde ich mal sagen, trenne ab für Bubble Update.
Bubble Update.
Julia, du bist ja eigentlich schon eine Zockerin, eine Spielerin, würde ich sogar sagen, eine Gamblerin.
Ja.
Also wenn da noch Geld dabei ist, dann reizt es dich noch mehr. Da hast du das Feuer in den Augen.
Ja,
das muss man
die
schon
Dollars.
Sagen. Du kannst dich aber auch ganz gut so in Sachen reinmanövrieren, so Sims, wo du dann stundenlang irgendwie dich vertiefst.
Oh ja.
Und jetzt habe ich gesehen, ich habe die letztens über die Schulter geguckt, du hast irgendwie ein Spiel, was ich noch nicht kenne, aber es sieht sehr schön aus irgendwie. Aber vielleicht kannst du ja mal, um was es da geht. Es sieht so ein bisschen aus wie Siedler oder so.
Ja, ich habe ein neues Spiel entdeckt. Ich bin so happy, weil ich bin voll drin jetzt. Ich bin voll süchtig und ich liebe es. Und es heißt Outlanders. Und es ist so ähnlich wie Siedler, beziehungsweise so ähnlich wie Anno, aber nicht so kompliziert wie Anno. Bisschen intuitiver, ein bisschen einfacher. Sieht aber auch schöner aus. Es ist sehr schön illustriert. Ist extrem gutes Sounddesign, sehr beruhigend die Musik. Und man hat halt immer Level, die man schaffen muss. Und in jedem Level ist man in einer anderen Welt mit anderen Rohstoffen, anderen Gegebenheiten und muss dann die Challenge des Levels schaffen. Zum Beispiel 300 Brote backen oder 100 Bewohner kriegen. Und die Bewohner kriegt man, indem sie gut gelaunt sind, weil dann vermehren sie sich. Und sie sind gut gelaunt, wenn man ihnen eine Taverne baut, weil dann trinken sie Bier und dann sind sie gut drauf. So. Und das, du hast in jedem Level eine andere Challenge, die du quasi schaffen musst in einer vorgegebenen Zeit. Und ich liebe das und es ist mega cool und man kann voll drin versinken. Es ist so, ich habe ja schon mal Dorfromantik vorgestellt. Es ist so ein bisschen von der Art, also es ist nicht so ein Puzzlespiel wie Dorfromantik, aber so vom Look und von der Musik finde ich, ist es ähnlich entschleunigend. Und das finde ich cool an Spielen.
Muss man auch Kriege führen? Sowas wie bei Anno? Kanonenstationen und Kampfschiffe?
Es ist extrem pazifistisch. Es gibt keinerlei Kriege. Es geht immer nur darum, du bist eine kleine Dorfgemeinschaft und du spielst quasi den Anführer, die Anführerin des Dorfes und hast eine gewisse Herausforderung, vor der du stehst. Und du musst halt es schaffen, mit der Dorfgemeinschaft das zu erreichen. Und das ist ziemlich cool. Und es gibt auch kein Geld, also keine Währung, es gibt nur Rohstoffe und es ist cool, es macht voll Spaß und ich hoffe, es geht nie vorbei, aber allerdings habe ich jetzt schon 10 Level geschafft, also ich glaube, es ist bald schon vorbei. Dann fange ich nochmal von vorne an.
Ich finde ja Anno ist mega gut. Gefällt mir richtig.
Liebe,
aber
du
hast schon richtig gesagt, es gibt auch so diesen Druck, also es ist relativ kompliziert.
Ja.
Also man kann es so oberflächlich spielen, man kann aber auch richtig tief rein, ne?
Ja.
Mit Handelsrouten und alles. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, ich habe es am Anfang der Pandemie viel gespielt, dass ich alles noch mehr optimieren sollte mit den Handelsrouten, aber dafür hat mir dann einfach die Kraft gefehlt und dann, als dann Elektrizität bei Anno 1800 gekommen ist, dann ist alles bei mir hinüber, weil ich wollte dann schon auch schöne gepflegte Straßen mit schönen Häuserfassaden und dann musste ich da irgendwie eine Straßenbahn bauen und so, das hat alles nicht funktioniert. Also Outlander ist ein bisschen simpler. Und vielleicht dann auch etwas weniger Druck beim Spielen.
Ja, voll. Und vor allem, also Anno 1800 war mir dann schon wieder zu nah an der Realität, an dem, was jetzt ist.
Ja.
Und bei Outlanders ist halt auch wieder so, ich weiß gar nicht wann, das ist ungefähr wahrscheinlich irgendwo im Mittelalter oder so oder noch davor. So, und es geht wirklich darum, ein Feld zu pflügen und Mehl zu mahlen. So, das ist so, es hat nichts mit mir zu tun, es ist maximal weit weg, aber es ist absolut beruhigend und es sieht wahnsinnig süß aus und es ist schön gemacht und ich liebe es sehr.
Was sind es denn für Challenges, die man da erreichen muss? So irgendwie eine gewisse Anzahl von Holz im Lager oder was ist
das? Ja, genau. Also du kriegst dann so Sachen wie du musst mindestens 100 Bewohner haben mit einer mindestens Zufriedenheit von 80%. Oder jetzt hatte ich eins, du musst ein riesen Monument bauen mit dem Gesicht des Anführers.
Und
dafür brauchst du halt irgendwie 150 mal Stein. Also du musst extrem viel Stein abbauen dann in dieser Welt.
Das ist ja wieder näher an deiner Realität, dass man vom Anführer ein Gesicht baut. Also ich habe schon gesehen, Leute, dass die jetzt gerade dran sind, eine Skulptur für dich zu bauen.
Ich habe Angst, dass wenn die Leute eine Skulptur für mich bauen, dass sie dann meine Brille mitbauen.
Und zwar also, die dünne Aluminiumbrille.
Ja, bitte merkt euch das, Leute. Solltet ihr irgendwann ein Monument von meinem Gesicht bauen, bitte nehmt mich mit Kontaktlinsen.
Es ist ja auch interessant, wie man sich, also wenn man jetzt so eine Anführerin hat irgendwie oder so, weiß ich auch nicht, so eine Propaganda-Figur von irgendwas, welchen Lebensabschnitt man da nimmt. Also nehmen wir an, die Person ist schon verstorben, nimmt man dann die alte Version von dieser Figur oder die junge in den besten Jahren? Weil wahrscheinlich, also ich weiß nicht, das ist individuell anders wahrscheinlich, was man da von sich am liebsten sehen würde.
Also ein Monument kann entweder nur eins sein, extrem würdigend und ehrenhaft oder extrem demütigend. Mhm. Und ich glaube, manche Monumente wurden auch gebaut, um die Person zu demütigen.
Ja, dieses Cristiano Ronaldo, diese Büste, kennst du die? Genau. Da frage ich mich auch, das doch irgendwie, war doch da wahrscheinlich irgendwie ein Barcelona-Fan, oder? Der das dann gemacht hat. Ich spiele auch ein Spiel, und zwar spiele ich von Lego ein Spiel. Aber in der Playstation spiele ich's. Da gibt's so verschiedene Spiele. Ich habe letztens auch schon mal Lego Star Wars, die Skywalker Saga gespielt.
Oh ja.
Da bin ich aber, hat mich irgendwie so ein bisschen verloren. Habe ich auch ein bisschen zu viel Geld ausgegeben für, hat sich dann nicht so ganz gelohnt. Jetzt habe ich auch ein anderes Spiel von Lego angefangen, wo ich auch sagen muss, ist vielleicht ein bisschen teuer, aber ich habe es in meinem Angebot gekauft, deswegen geht's.
Du musst dich nicht rechtfertigen, Chris.
Doch, weil ich finde, das ist schon ein bisschen kurz, das Spiel mit 90 Minuten.
Oh, das ist schon, das ist wirklich cool.
Ja, ich habe es für 9 Euro gekauft, deswegen geht's gerade noch so, obwohl ja, keine Ahnung. Man kann ja ruhig auch was bezahlen. Das ist kreative Leistung reingeflossen.
Das heißt, 10 Minuten kosten 1 Euro.
Nicht. Lass es, komm, hör auf.
Sieben im Sinn.
Hör auf. Auf jeden Fall bei Lego Builder's Journey heißt das. Da geht es so darum, dass so zwei Figürchen, eine Elternfigur und eine Kinderfigur, die gehen durch die Welt und man muss mit Baustein den Weg ebnen für die Kinderfigur. Also man ist quasi das Nachkommen von der erwachsenen Figur und man muss den Weg so bahnen und das hat so ein bisschen mit Überlegen zu tun. Aber es ist vor allen Dingen beruhigend, weil das habe ich auch gesucht. Ich habe ein beruhigendes Spiel gesucht.
Sehr gut.
Und ich würde mal sagen, da spielt man, also da bezahlt man jetzt nicht unbedingt die Story, weil die ist ziemlich, ja, ich will nicht sagen flach, aber einfach. Man bekommt dann schöne Welt mit schöner Musik, die einen, also zumindest mich beruhigt. Und das gefällt mir.
Ich sehe, wir mögen die gleiche Art von Dingen.
Naja, ich spiele auch gerne Ego-Shooter.
Ja, das stimmt. Aber bei diese Games, die so einen beruhigenden Faktor haben, sind wirklich manchmal wirklich super, um da so abzutauchen und dann einfach mal so runterzufahren. I love it. Aber hast du dann eine bestimmte Anzahl an Steinen, die du hast? Oder musst du dann mit irgendwas auskommen, dass du das klug überlegst, wie du das einsetzt? Oder was ist jetzt die Schwierigkeit?
Ja, genau. Also die Steine sind vorgegeben und dann muss man die teilweise stapeln oder einfach nur so Plättchen einbauen, so Steine, damit die Person sich vorbewegen kann, die Figur. Also sie sind vorgegeben. Man muss schon ein bisschen überlegen, aber es ist zum Glück das richtige Maß an Nachdenken. Weil ich habe auch schon Sackboy gespielt.
Oh ja.
Auch auf der Playstation, wo man so eine Stoffpuppe spielt. Und das war am Anfang voll chillig, eine schöne bunte Welt mit cooler Musik und schöner Animation. Aber es wurde immer schwieriger und es wurde einfach nur noch so grässlich.
Oder auch irgendwie brutaler. Also irgendwann diese spitzen Dinger, wenn man da drauf gekommen ist, ist man dann direkt gestorben und so. Und es wurde immer schneller und es wurde ja immer im Takt von einem Lied, jedes Level. Und die Lieder wurden auch immer schneller. Und es war so mega unter Druck irgendwann und so rote Birne beim Spielen.
Aber ich muss sagen, im Zuge von Lego, von diesem Spiel, habe ich auch mal ein bisschen auf Wikipedia gelesen, weil ich wusste auch gar nicht genau, wo Lego herkommt. Und da bin ich auf einen interessanten Fact gestoßen bei Lego. Es gibt immer wieder so Patent- und Markenstreitigkeiten und dann wird ja der eine YouTuber abgemahnt und so, weil er das Logo nicht so und die tun sich da jetzt, sag ich mal, ja, die haben, ich glaube, das Image von Lego hat ein bisschen Schaden genommen.
Die Klemmbaustein-Bubble.
Genau. Ja, in den 90er Jahren hat Lego den Legostein als Marke eingetragen. Das wurde dann aber nicht durchgewunken. Dann haben die das auch begründet, weil diese Bausteine, diese Klemmen, nicht Klemmbausteine, aber diese Noppen, die wurden schon mal in einem anderen Spiel, in einer anderen Serie so entwickelt Und zwar von Otto Lilienthal. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist dieser,
der Flieger?
Ja, das ist der Flugpionier. Und der hat im Prinzip eigentlich das, nicht das System Lego, aber das System mit diesen Bauklötzen mit so Noppen erfunden.
What?
Ja, so Ankerbausteine heißen die.
Das hat Otto Lilienthal erfunden?
Ja, also das war ein richtiger Tüftler.
Und dann ist er ausgerechnet fürs Fliegen bekannt?
Ja, und dem ist nämlich das dann durch die Lappen gegangen, weil er hat dann das Patent nämlich nicht angemeldet. Und dann hat das jemand anderes die Firma aufgekauft und ist dann durchgestartet.
Nein.
Und dann habe ich weitergelesen bei Otto Lilienthal, bei diesem Flugpionier, der ist gestorben bei einem Flugunfall und der liegt auf demselben Friedhof, das ist sehr nischig, in Berlin, wie der Erfinder vom DIN-Papierformat. Also die liegen da praktisch nebeneinander.
Ist das ein Erfinderfriedhof?
Nein, nicht im Besonderen, aber das ist eigentlich ein Zufall, dass die da zusammen liegen. Das finde ich schon interessant, das passt doch irgendwie, ne? Diese Bausteine und das DIN-Papierformat. Und ich frage mich ja, neben wem ist es denn praktisch zu liegen? Also das ist ja manchmal Zufall, manchmal weiß auch nicht, kann man das vielleicht steuern? Da habe ich mich gefragt, neben wem ich gerne liegen würde. Ich bin dann schnell auf zwei Namen gekommen. Erstmal vielleicht Dirk Grossmann, der Chef von Rossmann.
Ich dachte jetzt neben mir, aber sag lieber neben Dirk Grossmann.
Nee, ganz einfach, weil wenn Dirk Grossmann neben dir liegt, da kannst du sicher sein, dass genug Papiertaschentücher zur Verfügung stehen. Weißt du, diese Kartonbox, wo die Leute
Kleenex.
Das... Genau, oder Alouette von Rossmann. Oder das andere, was ich mir überlegt habe, vielleicht, dass ich neben dem Bausparfuchs von Schwäbisch Hall lege. Weil der hat vorgesorgt.
Why?
Der hat vorgesorgt, der hat sich an die Zukunft hat er gedacht. Und vielleicht, wenn ich da in der Nähe von dem bin, dass das vielleicht auch das Grab dann länger halten bleibt.
Ich würde sagen, das ist eine dumme Idee, weil beim Schwäbisch Hallfuchs ist die Chance relativ hoch, dass er an Tollwut gestorben ist. Und dann werden seine Keime rübersickern in dein Grab. Das will doch wirklich niemand.
Ja.
Also wenn überhaupt, dann würde ich mir jemanden suchen, der was mit Pflanzen, Bebauung und also mit einem schönen Grab zu tun hat. Also mir kommt als erstes der Obi-Wieber in den Sinn. Das ist doch klüger, oder?
Dann immer schöne Stiefmütterchen.
Ja, hast du immer Stiefmütterchen, Christrosen, die schönsten Blumen der Welt. Hast du dann immer frische Blumen. Also wenn überhaupt, dann den Obi-Wieber.
Was ist eigentlich, wenn wir jetzt, also die Beerdigung selber vorplanen, machen ja viele Leute, ne?
Ja.
Was ist, wenn man so als Podcast-Idee, man lädt prominente Gäste ein und plant mit denen die Beerdigung?
Ja.
Und dann, ich nehme jetzt mal als Beispiel, Herbert Grönemeyer kommt vorbei und Herbert Grönemeyer sagt dann, wie er sich so gefühlsmäßig vorstellt, was dann sein soll. Eine große Beerdigung, was Kleineres, vielleicht was Buntes, vielleicht was sehr Naturelles, vielleicht in der Natur draußen.
Im Boho-Stil.
Ja, genau. Und wir stellen dann so eine Special Force, eine Task Force von Leuten zusammen, die diese Beerdigung dann planen und er kann dann sich schon totstellen und die Beerdigung selber miterleben.
Sorry, aber das schreit doch nach Guido Maria Kretschmer. Guido und Maria sind beide Teil der Task Force.
Ich war jetzt eher bei Frank, der Wedding Planner.
Oh.
Aber auch, weißt du, so Leute vielleicht wie, dass man so wirklich so eine Taskforce hat und er kann sich vielleicht auch auswählen, wer dann dabei sein soll. So Pyrotechniker von Rammstein zum Beispiel oder Sternekoch Frank Rosin, schreit dich nochmal an.
Der Optiker von Lady Gaga.
Elton John.
Ich will Fensterglas, Brillenglas in meinen Sarg, dass ich auch noch einen Durchblick habe.
Aber wie fändest du das, dass man dann selber auch noch die Beerdigung miterleben kann? Man feiert sie mit und dann kann man danach noch eine Feedbackrunde machen, wo man sagen kann, ja, das sind die Abläufe jetzt noch nicht so klar gewesen.
Es ist ja auch eigentlich unfair, oder? Man zahlt für eine Party, bei der man selber nicht anwesend sein darf. Also man zahlt quasi seine Beerdigung, aber du wirst es nie mitbekommen. Wie ist es denn jetzt eigentlich gelaufen?
Ja.
Wie waren die Leute drauf? Haben die angemessen getrauert? Nicht zu viel, nicht zu wenig? Wie war der Sarg? War das ein guter Platz? Wie war das Wetter? Du kriegst das alles nicht mit. Das finde ich ungerecht.
Ja, das muss man anders machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man es vielleicht als TV-Format macht. Sowas wie 4 Hochzeiten und eine Traumreise. Da geht es ja darum, dass man 4 Hochzeiten von 4 verschiedenen Bräuten besucht. Es sind ja immer Frauen, die da mitmachen,
natürlich,
logischerweise. Und die werden bewertet voneinander und am Schluss die beste Hochzeit gewinnt die Traumreise. Das könnte man jetzt auf Beerdigungen auch adaptieren. Wenn man jetzt sagt, wir machen 4 Beerdigungen von Leuten, die tatsächlich schon gestorben sind. Also machen dann die quasi die Nachkommen damit bei der TV-Show. Die besuchen die 4 Beerdigungen und dann wird das bewertet. Und am Schluss kann man das Erbe gewinnen von der Person, die verstorben ist. Also nur eine Person kann erben. 4 Beerdigungen und ein Traumerbe.
Ich hätte jetzt gedacht, der Gewinner bekommt die Einäscherung geschenkt. Ist ja auch teuer. Aber Das finde ich sehr gut, dass dann die eine Person, die gewinnt dann das Erbe. Und am Ende sind es irgendwie Erbschulden oder so.
Müsste man natürlich überlegen, wer dann das Gesicht der Sendung ist. Also wir haben schon gesagt, Guido Maria Kretschmer macht die Deko- und Shopping-Queen-Sachen. Frank macht Wedding-Planner. Vielleicht jemand, der auch was Morbides an sich hat. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie Udo Lindenberg vielleicht. Oder so jemand, der einen Gerichtsmediziner spielt in Tatorten.
Ich finde eh, man könnte mit so Erbe, also du weißt ja vorher nicht, in den meisten Fällen weißt du vorher nicht, was genau du erbst. Und du kannst das ja ausschlagen, wenn du sicher bist, dass es irgendwie Schulden sind oder so. Du kannst aber auch annehmen und dann übernimmst du unter Umständen Schulden. Und ich finde, da könnte man so ein Geh aufs ganze Moment schaffen, indem man irgendwie sagt, hier in diesem Umschlag ist dein Erbe, du weißt nicht, wie viel das ist, aber wenn du den nicht nimmst, dann gebe ich dir Tor 3. Und dann schreien alle, Tor 3, Tor 3. Und dann nimmt man Tor 3 und dann ist da der Zonk und im Umschlag sind irgendwie 3 Millionen Euro gewesen. So, das wäre geil. So beim Notar, wenn das verkündet wird, das Testament, dass dann Jörg Dräger kommt mit einem Glitzersacko und auf einmal mega abgeht und mega Entertainment macht. Und dann muss man sich entscheiden, willst du die Waschmaschine oder das Erbe oder Tor 3 oder den Zonk? Und das fände ich geil. Mal ein bisschen Pep in die Sache bringen. Das ist immer so eine dröge, traurige Veranstaltung, oder? Ja. Mal ein bisschen Pep reinbringen.
Also das ist meine Idee, Vox.
Super.
Der Sender Vox kann sehr gerne auf mich zukommen.
Ruf uns an.
Ich würde das auch noch mal kurz als PDF durchbeamen, wenn es sein muss. Und dann könnte man das machen, so ich sehe da einen Sendeplatz 15.30 Uhr, Montag bis Freitag, so nachmittags. Da auch ein direktes Signal an den Markt raus hin, direkt auch Bares Ferraris als Konkurrenz torpedieren.
Da stehen auch viele unmittelbar vorm Erbe, vor der Erbproblematik.
Ja, zynisch, aber das ist die Welt, so ist sie nun mal.
Der ewige Kreis, Circle of Life, wir sind auch bald dran.
Ja, und wenn sich kein Promi-Gesicht für diese Sendung finden lässt, dann mache ich es eben. Weil jemand muss es machen und ich denke mit so einer bitterbösen Note.
Bittersüß.
Bittersüßen Note können wir diese Folge beenden. Wir machen jetzt eine kurze Erholungsphase. 2 Dienstage kommt keine Folge. Am 14.02. kommt die nächste Drinnis-Folge.
Wir freuen uns drauf und wir werden dann nachträglich den Drinni des Monats Januar bestimmen. Das machen wir heute nicht mehr. Das machen wir dann im Februar, wenn wir wieder da sind. 14.02. Bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund. Wenn ihr uns vermisst, hört die alten Folgen. Und bleibt drin, bleibt gesund und bis zum 14.02. Tschüss.
Tschüss.
Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.